Teil 4.2. Lothar noch immer fassungslos.
Ja.
Naja, nun ist es ja so, dass wir noch drei Angeklagte haben. Ist es richtig, dass die sich selbst erklärt haben und gesagt haben, wir wollen das Verfahren weiterführen, wir fühlen uns nicht schuldig, wir haben ein Anrecht auf Freispruch. Das hatten die ja auch schon am 5. erklärt. Aber das Verfahren an sich geht ja weiter. Zu Herrn Mogendorf möchte ich gleich kommen, was da inhaltlich nochmal kam. Aber damit wird ja immerhin der Prozess erstmal weitergeführt. Und damit haben wir auch immerhin noch eine Chance, mehr darüber zu lernen, was ist da eigentlich passiert. Wäre es jetzt komplett eingestellt worden, säßen jetzt alle da und würden sich die Augen reiben und feststellen, wir haben noch nicht mal mehr die Chance, Dinge zu klären. Was dann mit den aktuellen Zeugen ist, da möchte ich auch später noch zukommen. Ich habe da heute ja das erste Mal gesessen. Heute ist der 5.3., ne? Richtig? Also quasi einen Monat später. Das erste Mal nach Reduzierung des Verfahrens bzw. der Angeklagten heute gesessen und habe mich, als wir einen weiteren Polizeibeamten gehört haben, einmal mehr gefragt, warum hören wir denn den jetzt noch? Aber dazu können wir ja später nochmal spekulieren. Wir sollten jetzt vielleicht erstmal gucken, okay, was sprach denn aus Sicht des Herrn Mogendorf, außer dem sicherlich richtigen Anliegen aus seiner Sicht zu sagen, wir wissen noch nicht alles, beziehungsweise es muss ja eine gewisse Schuld geben, sonst wäre das Verfahren gar nicht eröffnet worden sozusagen. Was hat denn Herr Mogendorf inhaltlich, nochmal, du kannst es besser zusammenfassen, als ich es kann, weil es war ein sehr langes Papier, du hast es dir auch in Ruhe zu Gemüte geführt sozusagen. Also sprich, welche Einwände hatte Herr Mogendorf, das Verfahren sachlicher Natur, das Verfahren gegen die Bauamtsmitarbeiter einzustellen?
Herr Mogendorf hatte zwei allgemeine Kernargumente, die überhaupt konstitutiv dafür sind, dass man überhaupt einstellen darf. Man darf ein solches Verfahren, es gilt der Grundsatz des fairen Gerichtsverfahrens und auch der Grundsatz, dass die Staatsanwaltschaft ermitteln muss und nicht einfach das eine zumacht und das andere auflässt. Und davon kann man nur unter zwei Voraussetzungen abweichen. Und beide Voraussetzungen hat Herr Plein für gegeben erachtet. Und dann, das wussten wir erst später, eine Woche später, hat die Staatsanwaltschaft das bejaht. Und beiden hat Mogendorf widersprochen. Die erste Geschichte ist, ich darf nur einstellen ein Verfahren, wenn ich mir sicher bin, also entweder schon die Staatsanwaltschaft kann das machen, bevor das Verfahren eröffnet ist, oder wenn das Verfahren schon eröffnet ist, kann das die Staatsanwaltschaft und der Angeklagte im Konsens mit der Kammer machen. Wenn der Person, um die es da geht, wo das Verfahren eingestellt werden soll, nur eine geringe bis mittlere Schuld nachzuweisen ist. Das hat Herr Plein zunächst mal in diesem gering bis mittler für alle Angeklagten bejaht. Also er hat keinen, nach seiner bisherigen Beweisaufnahme, hat er keinen identifizieren können, der eine höhere als eine mittlere Schuld trägt. Und das, die zweite Voraussetzung, die gegeben sein muss, es darf kein öffentliches Interesse an der Strafverfolgung geben. Das ist nicht ein allgemeines öffentliches Interesse. Und das öffentliche Interesse an der Strafverfolgung geht im Wesentlichen in zwei Richtungen. Erster Punkt, individuelle Prävention und dann die Generalprävention. So, und, also Generalprävention heißt, wo kämen wir denn hin, wenn alle 10 Leute hier unbestraft nach Hause gehen, was heißt das denn für zukünftige Großveranstaltungen? So, Mogendorf hat zunächst mal einfach beide Kernargumente angegriffen, indem er gesagt hat, wir haben hier zum Teil so selektiv Zeugen gehört, noch keinen einzigen vom Bauamt, nur 3 von Lopavent. Einige Zeugen muss man einfach weglassen, das waren die Mediziner, die uns Obduktionsberichte vorgetragen haben, das waren Nebenkläger selber, also muss man mal genauer gucken, wer jetzt nun wirklich Zeuge war. Auf dem Stand, wen wir bisher gehört haben und mit diesem eindeutigen Fokus auf Polizei und unter Nichtladung von den beiden Institutionen, die hier sitzen, Lobarvent und Bauamt, ist es viel zu früh, über Schuld zu reden. Genauso wie die Angeklagten ein Recht darauf haben, dass für sie die Unschuldsvermutung gilt, darf jetzt aber auch nicht einfach der Richter vorsprechen und sagen, ich weiß ja schon, wie das mit der Schuld ist, gering, gering. Das, finde ich, ist ungefähr genauso eine Unverschämtheit, als wenn ich sagen würde, nicht unter 5 Jahre Knast. Schuldig, schuldig, schuldig. Das ist eine interessante Meinung, aber auf dem Stand der Beweisaufnahme und 1,5 Jahre bevor die Bewährung eintritt, weiß ich nicht, wo Herr Plein das gelesen hat.
Verjährung.
Ja. So, da hat Mogendorf gesagt, das ist viel zu früh, dazu müssten wir jetzt schon noch einige dringende Fragen klären. So, und dann hat er im Wesentlichen, also man muss ja dazu wissen, Klaus-Peter Mogendorf arbeitet seit 30 Jahren als Bauingenieur. Und das hat er auch gesagt. Er hat auch verschiedene Versammlungsstätten gebaut, also genau das, worum es hier ging, und hat dabei die Versammlungsstättenverordnung angewendet und ist also in dem Sinne der Bauexperte unter den Nebenklägern und weiß ein bisschen mehr über die Bestimmungen, die man jetzt hier auch kennen sollte, bevor man sagt, ja, das mit dem Bauamt ist nur geringe Schuld oder schwere Schuld. Und er hat nochmal ausführlicher einen Teil aufgegriffen aus dem Gutachten von Herrn Gerlach. Also wir reden ja jetzt auch heute wieder, ne? Wieder ein Polizist zieht irgendwelche Ketten ein und andere ziehen auch Ketten ein. Die Ketten werden Polizeiketten überrannt.
Das ist zu später kommen.
Gut. Also das eine Thema, was Mogendorf rausgearbeitet hat, ist, dass das Gelände ganz anders hergerichtet worden ist, als wie in den Plänen steht. Es ist da oben am Rampenkopf, wo letztendlich der Stau meiner Meinung nach seine Ursache hat, viel laxer, günstiger, schludriger gebaut worden. Das ist bisher überhaupt stehen in dem Gutachten, aber ist nicht eingeführt. Und der zweite Punkt, der mich also auch sehr beschäftigt, ist die Frage an verschiedenen Stellen, fordert das Bauamt an, eine sogenannte ELA-Anlage, also eine Lautsprecheranlage, mit der ich Leute warnen kann und in die richtige Richtung schicken kann, in das Gelände einzubauen. Die ist offensichtlich eingespart worden. Wie kann es sein, dass das Bauamt das Ding zweimal anfordert? Das letzte Mal 10 Tage vor der Veranstaltung und dann bei der Abnahme des Geländes nicht nachguckt, ob diese Anlage da ist. Zumal inzwischen noch zusätzlich das Brandschutzgutachten beim Bauamt lag und da stand breit drin, jederzeit können die Zuschauer mit einer ELA-Anlage angesprochen werden. Ja, wenn das nur in dem Gutachten steht und dann keiner mehr ernsthaft eine Testdurchsage macht, dann ist das meiner Meinung nach nicht das, was ich mir von der deutschen Behörde als Aufsicht vorstelle. So, diese beiden Dinge hat er nochmal rausgearbeitet und hat gesagt, also bevor wir darüber so wenig wissen, nämlich gar nichts, verbietet es sich einfach über Schuld und Unschuld zu reden. Es gilt nach wie vor die Unschuldsvermutung, gar keine Frage. Aber hier die jetzt einfach durch die Feststellung geringer bis mittlerer Schuld zu ersetzen, ist unzulässig. So, da genau der Meinung bin ich auch. Genau dieselbe Meinung wird ja nicht breit juristisch drüber diskutiert, aber da, wo juristisch drüber diskutiert wird, zum Beispiel im Blog von Professor Müller in Regensburg, ja, so ähnlich sieht er das auch. Und sieht noch einige Aspekte mehr, die aber eher juristischer Natur sind. Nämlich, die Richter haben das Gutachten schon gelesen. Alles diese Entscheidungen fallen ja auf der Grundlage des Gutachtens. Ja, die Richter haben den großen Vorteil, die 3 Berufsrichter, die haben das gelesen und können das überhaupt beurteilen. Die 2 Laienrichter haben da gar keinen Zugriff drauf. Wie beurteilen die das eigentlich bei so einer Entscheidung? Die müssen auch die Hand heben oder die Hand unten lassen oder sich enthalten. Da sind wir alle nicht dabei. Aber da werden sicherlich die Laienrichter, muss man sich schon fragen, auf welcher Grundlage treffen die so eine Entscheidung, dass sie jetzt wüssten, dass das alles geringe Schuld sei oder mittlere. Gut, das hat er vorgetragen. In einer, wie ich finde, schlüssigen, emotionalen Form, zusammen mit seiner Frau, ausdrücklich eine gemeinsame Erklärung, die er vorgetragen hat. Aber man hat nicht den Eindruck, hier finden Gespräche und Diskurse statt. Ne? Es hat wirklich keiner versucht, die Argumente zu widerlegen, sondern so ein bisschen, wie ich finde, so ein bisschen von oben herab. Sie können das gar nicht so gut beurteilen wie so ein Jurist. Ne?
Da war mein Eindruck anders. Ich glaube schon, dass das dem Richter daran gelegen ist, zu erklären, warum sie da wie was machen. Und zu erklären, was der Unterschied zwischen der juristischen Betrachtung einer Sache und der Rechtsempfinden-Seite einer Sache ist. Und ich habe schon den Eindruck, dass Plein daran gelegen ist, klarzuziehen, dass er das nicht leichtfertig macht. Ob dem so ist, vermag ich nicht zu beurteilen, aber das ist schon mein Eindruck, dass ihm das sehr wichtig ist. Also das von oben herab, das habe ich ehrlich gesagt nicht so empfunden. Ich hatte den Eindruck, dass ihm sehr daran gelegen war, zu erklären, dass sie sich diese Entscheidung nicht leicht gemacht haben, dass sie da sehr wohl abgewogen haben und nicht einfach gesagt haben, wir haben jetzt keinen Bock mehr auf das Verfahren und jetzt finden wir irgendwelche Gründe, warum wir das einstellen können oder so. Ob das dann richtig ist oder nicht, will ich auch mal völlig dahingestellt lassen. Da kann ich gerade wenig zu sagen, ob das sinnvoll ist, das einzustellen oder nicht einzustellen. Da waren wir ja schon von Anfang an auch nicht hundertprozentig einer Meinung drüber. Ich würde jetzt mal dem Gericht unterstellen wollen, dass sie schon auch abgewogen haben, wo es sozusagen der Nutzen, wenn wir das jetzt weiterführen und wo ist für alle Beteiligten sinnlos, das weiter zu verfolgen. Nichtsdestotrotz widerspricht das dem Ansinnen, das das Gericht hatte, nämlich aufzuklären, was ist damals passiert. Da bin ich nämlich dabei. Das ist noch nicht zufriedenstellend aufgeklärt. Also ich weiß es zufriedenstellend noch nicht. Und da komme ich jetzt mal zu dem Prozesstag heute, der ja für mich der erste war mit reduzierter Angeklagtenzahl. Und eben den Punkt, wir haben einen weiteren Polizeibeamten gehört. Wir haben einen Polizeibeamten gehört, der eigentlich einen ganz anderen Bereich abdecken sollte, der dann irgendwie dazugerufen worden ist auf die Rampe, um auf der Rampe die dritte Polizeikette einzuziehen. Und ich habe mich gefragt, was bringt er denn an Erkenntnissen, neuen Erkenntnissen in Bezug auf die Angeklagten und die Frage von deren Schuld oder Nichtschuld oder Unschuld, und musste zu dem Ergebnis kommen, irgendwie nicht viel, weil der konnte ja eigentlich nur erzählen, was an dem Tag passiert ist und angeklagt ist wegen der Planung.
Ja, nicht nur, die wesentlichen Leute aus der Planung haben wir nach Hause geschickt, nämlich das ganze Bauamt.
Ja, das weiß ich
wohl. Das ist eine der Unterscheidungen von Herrn Plein gewesen. Ganz am Ende des Rechtsgespräches, nachdem er so erst generalisierend gesagt hatte, also ich glaube von mehr wie geringer bis mittlerer Schuld können wir nicht ausgehen, haben eine Reihe von Verteidigern aufgezeigt, haben gesagt, wie ist er denn mit meinem Mandant? Sehen Sie jetzt eher den mittelschuldig mit Auflage oder sehen Sie den eher geringschuldig? Und wenn er an dem Tag keine administrativen Aufgaben hatte, ist er dann vielleicht auch nur ganz gering schuldig? Also wie bilden Sie denn das Kriterium? Und da sah es eher aus wie ein Schnellschuss, als hätte Herr Plein dann mal schnell diese Aufteilung, die aber jetzt gilt, aus dem Ärmel gezogen und hätte unterschieden zwischen Leuten, die in Anführungszeichen nur geplant haben, Klammer auf, über 4-5 Monate Zeit hatten, dieses Ding vernünftig zu planen, geringe Schuld, und Leuten, die auch an dem Tag nach 4-5 Monaten Planung an dem Tag selber da waren und eine Aufgabe hatten, irgendwie in dem Setting. Das Bauamt war ja bekanntlich schön zu Hause geblieben. Und hat gesagt, na, wer das an dem Tag auch noch hätte verhindern können, zusätzlich dazu, dass er 4-5 Monate geplant hat, der hat, glaube ich, mehr Schuld als einer, der nur geplant hat. finde ich eine gewagte These, muss ich sagen. Ja? Also nehmen wir mal die berühmte Arschporthalle, die einkracht. Ja, die kann ich an dem Tag, wenn die einkracht, da kann ich oder kann ich drei Eislehrer haben, die halten das Ding nicht auf, sondern irgendeiner hat das statisch wahrscheinlich falsch geplant. Gut, aber so hat Herr Pleines da, wir waren ja alle beim Rechtsgespräch nicht dabei, aber so steht es dann im Vermerk, dass er dann nochmal gefragt worden wäre, ob er denn mal so ein bisschen andeuten könnte, wie er differenzieren würde. Und dann hat er diese Geschichte da ausgepackt. Und ja, so ist es dann auch gekommen. Und man merkt auch jetzt der Verteidigung an, dass die so zum Teil, also gerade der Verteidigung des technischen Leiters, von dem ist nicht so ganz klar, was er in der Planung gemacht hat, ist schon klar. Obwohl er eigentlich genau an dem Tag war, was er da gemacht hat, ist jedenfalls bisher noch nicht so aufgeklärt. Und man merkt so ein bisschen, den hätte die Verteidigung auch gerne da drin, dass der an dem Tag eigentlich keine Aufgabe hatte, um das noch aufzuhalten.